Ich hatte wirklich so ein bisschen Respekt vor dem 40 werden. Es ist so ein bisschen die Hälfte vom Leben. Ich habe das Gefühl, man muss sich wirklich überlegen, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, die letzten 20 Jahre, funktioniert das noch? Macht mich das glücklich oder nicht? Wenn ich es ändern will, kann ich es jetzt noch ändern. Aber natürlich ist es auch verbunden mit noch körperlichen Veränderungen, was teilweise vielleicht das Ganze ein bisschen erschwert hat oder Entscheidungen eben auch Kind oder kein Kind. Aber ich würde sagen, es ist am Schluss des Tages auch eine Chance.
Heute ist Angela Heeb bei mir auf Besuch. Ich habe ganz viele Sachen mit Angela zu besprechen. Sie war jahrelang in der Modewelt tätig, als Einkaufsleiterin von Jelmoli und später vom KDW in Berlin. Heute ist sie selbstständig und aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Sie erzählt, warum nicht alles immer nur so glamourös war in den Jahren, wo sie für die Fashion arbeiten durfte und warum sie heute vielleicht fast ein bisschen zufriedener ist, selbstständig. Wir reden aber auch darüber, wie es ist, über 40 zu sein und bewusst kinderfrei zu sein. Angela hat sich für ein Leben gegen Kinder entschieden und redet heute sehr offen über die Entscheidung. Sie ist 42. Es ist eine Zeit im Leben, wo sich als Frau der Körper verändert. Und darum reden wir auch über Prämenopause und Themen, die plötzlich präsent werden, die vorne nicht rum waren. Es ist ein super Gespräch geworden über Umbrüche und Freiheit und darüber, wie sich Prioritäten im Leben können verändern können. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Zuhören. Wir hören, was sie sagt. Angela, was ist das Erste am Morgen, was du machst, wenn du aufstehst und das Letzte, bevor du ins Bett gehst?
Ja, ich glaube, wie viele andere auch, nehme ich mein Handy in die Hand. Obwohl ich genau weiss, dass ich es nicht machen sollte. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, das ganz wegzulassen. Ich habe es auch schon probiert, irgendwie in der Küche zu lassen. Aber es ist jetzt nun mal so. Ich habe meine Morgenroutine so schon eigentlich positiv verändert, aber das Handy gehört trotzdem noch irgendwie dazu. Kann ich wie nicht weglassen.
Und am Abend?
Hey, am Abend habe ich für mich eigentlich auch gesagt, eine Stunde vor mir ins Bett gehen, kein Handy mehr. Ich würde sagen, ich schaffe es so 2-3 Mal in der Woche. Aber meistens tue ich halt trotzdem noch schnell, wenn ich den Wecker vielleicht einstelle oder so, schaue ich noch mal schnell.
Aber ich kenne dich schon lange, ich finde, du bist noch gut im Sagen, so jetzt lange, jetzt wird geschlafen.
Ja, also ich gehe mega früh ins Bett. Eigentlich schon seit Jahren immer irgendwie um die 10 Uhr. Es ist dann irgendwann auch genug. Ich kann nicht einfach so bis um 12 Uhr ein Fernsehen schauen.
Du scrollst
oder Schächeli machen oder scrollen. Es ist dann so gut. Ich bin dann auch müde und dann 10 Uhr ist für mich fertig lustig.
Ich wollte mit dir heute über 2 oder 3 grosse Themen reden. So deine berufliche Karriere in der Modewelt, die dich lang definiert hat. Und jetzt bist du 42. Das Leben als Frau nach 40 ändert sich, sagst du. Du wirst uns nachher mehr zu dem erzählen. Und du bist kinderfrei, bewusst. Das wird so bleiben. Und auf all das möchte ich heute eingehen. Wir fangen ein bisschen an mit der Einstiegsfrage. Du bist 42 und sagst irgendwie, es ist einfach nicht mehr so gleich wie noch vor ein paar Jahren. Was würdest du sagen, was fühlt sich gerade neu an oder anders als vor 5 Jahren bei dir?
Ja, recht viel. Ich würde sagen, vor 5 Jahren bin ich halt noch in dem Hamsterrad drin gewesen. So, nicht im Peak, aber doch relativ gut in der Karriere drin. Und meine Tage sind halt irgendwie getrieben gewesen von Stress und wenig Freizeit, viele Probleme, die stetig in meinem Kopf herumgeschwirrt sind. Und das ist jetzt anders. Das ist aber auch so, weil ich jetzt in einem anderen Lebensabschnitt bin und somit das auch so kann vergleichen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist besser oder schlechter. Man weiss ja auch nicht, was amigs kommt. Aber wenn ich jetzt zurückschaue vor 5 Jahren, dann würde ich schon sagen, dass ich das, was ich jetzt habe, eigentlich lieber haben.
Du hast das Hamsterrad angesprochen. Wir müssen vielleicht schnell ein bisschen zurück. Eben, warum bist du im Hamsterrad gewesen? Du bist viele Jahre Einkaufsleiterin gewesen bei Jelmoli und später dann noch beim KDW in Berlin. Also super Positionen in der Fashion. Wie bist du in die Welt gekommen?
Es hat eigentlich schon relativ früh angefangen, dass ich wirklich immer sehr Mode interessiert gewesen bin. Schon mit 20, 22. Mich immer, also ein bisschen gern gut angezogen haben, immer so ein bisschen den Trends gefolgt bin. Und dann, quasi wie für mich, haben wir uns entscheiden, okay, was will ich überhaupt vom Leben? Kann ich vielleicht irgendwie meine Leidenschaft zum Beruf machen? Und habe dann ein Studium gemacht, Textile Business Management, und bin so eigentlich in die Welt reingekommen. Habe angefangen bei einer Agentur, die da zumal Kollektionen für Kataloge zusammengestellt hat, in Dietlicken. Die haben eigene Factories in Sri Lanka. Und dort hat es eigentlich angefangen, bin 2-3 Jahre dort gewesen, nachher zum Grieder gekommen. Und von dort ist nachher eigentlich drauf gegangen mit Jelmoli, Manor, KDW. Schön so ein bisschen die Stege, die klassische Stege drauf.
Wir haben es geschafft, immer die Stege noch mehr raufzugehen. Also du hast dich einfach sehr bewährt auf diesen Positionen und hast auch immer gesagt, mol, ich möchte noch mehr Verantwortung.
Ja, ich glaube, ich bin mit einer gewissen Lockerheit immer an das angegangen. Ich habe nie den Job als das Wichtigste von meinem Leben empfunden. Ich habe einmal gesagt, wenn es halt da nicht mehr weitergeht, ist auch nicht so schlimm. Die Welt geht nicht unter. Und ich glaube, diese Leichtigkeit hat dann irgendwo durch vielleicht auch ein bisschen zu Glück geführt, dass ich doch immer mit richtigen Leuten mich gut verstanden habe und vielleicht auch dank diesen Leuten dann weitergekommen bin, die dann auch natürlich an mich geglaubt haben und mir Chancen gegeben haben.
Du bist auch sehr bei Effizienz. Also ich kenne wenige, die so schnell so viel erledigen können in kurzer Zeit, sei es eine Wohnung zügeln oder eben Business-Tasks. Du bist so eine effiziente Person, bist immer schon so gewesen.
Ja, ich glaube schon. Manchmal ist es ein bisschen ein Problem, weil ich dann so ungeduldig bin und alles gerade machen will. Wahrscheinlich bin ich einfach demnach keine Perfektionistin, weil es geht ab und zu etwas runter. Weil ich halt alles immer schnell mache. Aber ich bin jetzt eigentlich relativ gut durchs Leben gekommen. So.
Ich muss gerade schmunzeln, weil du bist wirklich so ein. Heute hast du mir auch geschrieben, so bei Prag können wir das Interview eine halbe Stunde vorher machen am Morgen. Ich sagte, nein, ich bin unterwegs, meine Kinder am Versorgen. Das bist richtig du, gell?
Ja, das ist gerade so ein Paradebeispiel.
Du bist einfach ready und willst es nicht hinter dich bringen, aber einfach, warum noch umsitzen?
Ja, es ist einfach eine halbe Stunde vorher, bin ich schon bereit gewesen, und dann ist es okay, gut, jetzt kann ich eigentlich schon Jerry fragen, ob wir nicht früher noch starten. Wieso nicht? Hört das die?
Ja, und das hat dich weit gebracht. Nochmal zurück zu der Mode. Was hat dich an dem fasziniert? Ich meine, für die einen ist es etwas Oberflächliches, Kleider und Looks. Und für dich war es ja jahrelang ein grosser Teil von deinem Leben gewesen. Warum? Was hat dich an dem fasziniert?
Also am Anfang als Einkäuferin hat mich halt wirklich die Mode, die Kollektionen, die Marken und das Ganze drumherum fasziniert. Die Schnelllebigkeit von den Kollektionen, viermal im Jahr haben die Brands irgendwie neue Sortiment gezeigt. Und das ist dann irgendwie natürlich auch zu einer Challenge geworden. Das ist, die eine Seite ist schön, eben die Fashion als solches. Aber die Schattenseite ist halt das Ziel, das du erreichen musst. Und ich habe die Kombo hat mich irgendwie immer fasziniert und irgendwo durch auch motiviert. Ich kann immer wählen, dass die Brands performen. Ich kann immer wählen, Sachen verändern. Ich glaube, ich bin auch immer gut gewesen, in Sachen zu verändern. Ich kann schnell Entscheidungen treffen. Ich bin relativ mutig. Und das hat mir irgendwie wie positiv in meine, sowieso eben so ein meine Charaktereigenschaften hineingespielt, sodass die Abteilungen, die ich teilweise übernommen habe, sich sehr positiv entwickelt haben in den Jahren, wo ich sie betreut habe. Ich musste viele Marken ausrühren und ich habe das wirklich ohne, wie soll ich sagen, Herzschmerz gemacht. Dort musst du halt dann auch relativ hart sein. Aber am Schluss hast du eine gewisse Anzahl Marken auf einer Fläche und der Quadratmeterumsatz ist dann das, was zählt. Plus noch ein paar andere KPIs, aber das hat mich irgendwie immer challenged über all die Jahre. Und als Einkäuferin ist natürlich die Aufgabenstellung nochmal ein bisschen andere als dann als Einkaufsleiterin. Aber das Gesamtpaket von Mode versus Erfolg und Veränderung habe ich immer sehr spannend gefunden.
Du bist auch viel unterwegs gewesen, so rund um Fashion Weeks bist du auch auf Einkauf gewesen, in Mailand, in Paris, in London. Ich konnte zum Teil auch mitkommen, wenn es sich gerade ergeben hat und dir zugeschaut, wie du eben im Showroom von der einzelnen Marken sagst, so, wir schreiben von dem Mantel so und so viel in dieser Farbe, hast du immer zackig entschieden, hast du immer gewusst, wie hast du die Entscheidung getroffen, was auf die Ladenfläche soll kommen?
Das ist eine gute Frage. Ich kann wie mich auf mein Gefühl verlassen, einerseits. Wenn ich eine Kollektion gesehen habe und dort einen Blick quasi drauf geworfen habe, habe ich extrem schnell immer gewusst, welche Teile ich rausziehen muss. Dann habe ich die immer auf eine Stange gehängt. Und dann habe ich immer, für mich ist es immer sehr wichtig, dass ich eine Gesamtaussage habe von der Marke. Nicht, dass ich irgendwie einfach random das und das nehme, sondern dass für den Kunden, wenn er dann in den Laden kommt, er versteht, was ist die Message von dieser Kollektion, was ist die DNA von dieser Marke und nicht einmal so fest meine persönliche Einstellung oder meine Favorites. Es ist wirklich, was will die Kundin von dieser Marke? Natürlich schaust du auch noch die History Numbers an, dass du sagst, okay, es gibt Bestsellers, es gibt Lowsellers. Du machst dann wirklich Pyramide und so baust dann deine Kollektion auf. Das sagst du eben 40% oder 50% müssen irgendwie Bestseller sein oder Artikel, wo sich über einige Saison hinwegziehen und dann baust du es auf mit so, ich sage jetzt mal, ein bisschen Fashion-Anteil und dann hast du oben den Peak von so Peperoncini, wo du sagst, okay, die Bluse in Rot mit irgendwie, ich weiss auch nicht, so festen Schulterpolster, von denen nimmst du dann natürlich nicht 10 Stück, sondern vielleicht 2, weil du genau weisst, das brauchst du für die Gesamtaussage, aber nicht für den Umsatz.
Das wird nicht der Bestseller, aber das ist, ja.
Das gehört auch doch dazu.
Gehört dazu,
ja.
Auf einem von deinen Reisen haben wir uns entschlossen, selber eine Kollektion zu machen. Das ist jetzt auch schon, ich glaube, 10 Jahre her, als wir das gestartet haben, mit weissen Blusen. Wie hast du so die Zeit in Erinnerung? Wir haben ein kleines Label in Zürich. Auch dank deiner guten Verknüpfung sind wir schnell zu Produzenten gekommen für schöne Baumwollstoffe in Italien. Und ich mit meinem so Marketing-, PR-, Journalismus-Hintergrund also können vermarkten. Und es war eine gute Zeit gewesen. Wie hast du das in Erinnerung?
Hey, mega gut. Ich finde, wir haben uns super ergänzt. Und ich habe es mega gerne gemacht. Ich meine, wir haben doch 3, 4, 5 Jahre, ich weiss es gar nicht mehr so genau, die Kollektion sehr erfolgreich verkauft. Ein bisschen online, aber vor allem ja mit den Private Sales, die wir gemacht haben. Und es ist eigentlich schade im Nachhinein. Ich glaube, es hätte noch viele Leute gegeben, die das Produkt weiterhin gerne gekauft hätten. Aber wir haben dann beide irgendwann so ein bisschen nein, jetzt irgendwie. Ich habe es wie nicht mehr gesehen. Und dort haben wir halt wie dann kein Durchhaltevermögen mehr gehabt. Aber man hätte jetzt wahrscheinlich noch können bis jetzt weiterverkaufen.
Ja, mir geht es genau gleich. Ich habe es auch als super Zeit in Erinnerung. Wir haben so super gute Kundinnen gehabt. Eine treue Stammkundinnen, echt schnell. Ich glaube, einfach in dieser Covid-Zeit und wir beide 100% am Arbeiten, ist es, ja, hat so ein bisschen die letzten Dings gefehlt, um es durchzuziehen. Aber hast du auch das Gefühl, wenn wir es heute wieder starten würden, es braucht mehr Aufwand heute als Marke, um gesehen zu werden. TikTok und alles und Videos und Reels. Wir haben ja relativ mit einem Newsletter eine schöne Website. Ja. Mit einem einfachen Instagram-Profil haben wir es recht weit gebracht.
Voll. Ich bin auch froh, dass... Also, ich bin ja heutzutage mit diesen Sachen auch wirklich masslos überfordert. Also, ich finde es wirklich... sehr schwierig, als Marke dich ersichtlich zu machen, nonstop dran sein. Also wirklich sehr challenging. Wir kommen dann nachher auf meine Selbstständigkeit zurück, aber das ist wirklich etwas, was mich wahnsinnig, ja, wie soll ich sagen, immer wieder challenged, dass du da dran bleibst. Und wir haben dazu mal noch den Moment gehabt, bevor das alles gekommen ist. Und wir haben es noch wirklich auch mehr mit persönlichen Kontakt und einfach in diesen Private Sales irgendwie angebracht gehabt.
Und eben genau, du sprichst es an, deine Selbstständigkeit bin ich ja im Moment auch im Podcast. Auch ich könnte pro Tag noch 5 Videos aufnehmen, wie mein Morgen aussieht und was ich mache und wer als nächstes bei mir ist. Und wie du auch, ist nicht so meins. Also müssen wir irgendwie andere Wege finden, uns zeigen. Aber heute geht es nicht um mich. Ich will nochmal zurückkommen in dieser Zeit, wo du Einkaufsleiterin warst. Eben, es klingt glamourös, du bist am Reisen, triffst spannende Leute. Wo hast du dann mal gemerkt, irgendwie, es ist nicht nur Spass und Fun und der Mädchen-Traum sozusagen?
Also, Es ist halt schon so, je weiter dass man raufkommt, je anspruchsvoller wird es. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen frustrierend, weil ich habe immer gedacht, wenn ich eine gewisse Position erreicht habe, dass ich dann sehr viele Entscheidungen treffen kann, weil das eben genau etwas war, was ich mega gerne gemacht habe. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die Luft oben wirklich eng ist und eigentlich niemand will Entscheidungen treffen. Und wenn Entscheidungen getroffen werden, dann sind sie immer sehr kurzfristig. Das hat mich extrem angefangen zu stören. Man hat nie langfristig gedacht, sondern mein Job war am Schluss eigentlich nur noch gewesen, jeden Tag irgendeinen Brand zu löschen. Also es ist wirklich nichts mehr mit Kollektionen und schönen Themen und was ich als Einkäuferin eigentlich so gerne gemacht habe, das war weit entfernt von dem. Also es war nur noch am Morgen gewesen, Zahlen rechtfertigen, dann diverse Probleme angehen, eben irgendwie heute ist der Brand, du musst ihn heute löschen, du musst dein Team führen, du musst es motivieren. In Berlin haben wir auch noch eine ganze Insolvenz mitgemacht gehabt. Da bist dann auch noch irgendwie Psychologe für deine Leute. Und das ist schon sehr anspruchsvoll. Also der Job, den ich ursprünglich so gerne gemacht habe als Einkäuferin, ist irgendwie nicht mehr das gleiche gewesen als ich als Leiterin.
Aber erklärst du das so, weil Mode so im Umbruch ist und die ganze Industrie, weil der Druck höher wird, es hat mehr Konkurrenz, es hat mehr auf dem Markt, es muss schneller gehen? Oder ist es einfach hoch oben auf dieser Position, ist es am Schluss nur noch Management?
Beides. Ich glaube, Retail ist schwierig. Modebranche ist schwierig. Es gibt gewisse Bereiche, die sehr gut funktionieren. Das ist aber mehr so Beauty Direction. Die funktionieren eigentlich sehr gut. Aber alles, was so Fashion ist und eben viel Rotation drin hat und viele Neuigkeiten nach 4 Monaten, kommt schon wieder die Neuware, dann musst du wieder in Sale gehen. Du schaffst eigentlich auch mit dieser Marge gar nicht mehr, den Erfolg anzubringen, weil du viel zu viel Rabatt hast während der Saison. Und das macht es fast unmöglich.
Und ich finde, es gibt auch ein anderes Licht auf den Beruf, oder? Also, wenn dann durch den See laufst im Laden und du siehst die Hand nicht mehr vor lauter Ware von Sachen, die ein Jahr alt sind, und gleichzeitig musst du die neuen Sachen ausstellen, in einer Zeit, wo wir eh schon alle zu viel haben. Ja, wie ist der Gang mit dem?
Hey, das hat sich dann auch irgendwann so immer mehr herauskristallisiert, dass mich das wirklich stört. Der Überfluss an Ware, wo dann irgendwie ins Lager geht, dann kommt es irgendwie während 2 Jahren wieder zurück auf die Fläche. Zuerst wird es irgendwie 30%, dann 40%, 50%, 70% und dann nach 3 Jahren ist die Ware immer noch nicht komplett abverkauft und dann schenkst du irgendwie die Kleider oder ich weiss auch nicht, tust du irgendwo eben. Also dort wird es dann sehr untransparent, was nachher mit dem Abfluss passiert von dieser Restware. Und es ist halt einfach für mich wirklich nicht mehr befriedigend gewesen. Ich bin nicht mehr am Morgen aufgestanden und habe gedacht, wow, geil, irgendwie, was ich mache, ist mega gut und für die Umwelt gut und ich mache etwas gut für die Menschen und es hat irgendwie alles nicht mehr zusammengepasst.
Zu dieser Zeit bist du in Berlin gewesen.
Ja.
Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Arbeiten in Berlin von Zürich oder der Schweiz?
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich habe immer mega viel Respekt vor den Deutschen, weil die sich immer sehr gut haben können artikulieren, sie haben immer mega gut können reden. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich als Schweizerin komme dann irgendwie auf Berlin und die Meetings, rede so ein bisschen mit meinem Schweizer Hochdeutsch dort. Und die anderen können sich da immer perfekt irgendwie alles zurechtlegen. Und dann ist es so ein bisschen ernüchternd gewesen, weil dann habe ich irgendwie gemerkt, es ist, wie soll ich sagen, viel heisse Luft. Aber es kommt dann eigentlich nicht so viel rein raus. Und das habe ich relativ schnell verstanden. Also die Meetings, wo dann immer alle, ich sage jetzt mal, Einkaufsleiter und so zusammen gewesen sind, haben mir am Anfang Angst gemacht, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, hey, es sind auch Menschen, klar reden sie ein bisschen besser und so, aber am Schluss des Tages hat es irgendwie keinen Einfluss auf wer ich bin und was ich mache. Und ich muss auch keine Angst haben, weil, wie gesagt, es klingt vielleicht besser, aber inhaltlich ist es nicht viel besser als das, was ich mache.
Das ist jetzt so aufs Berufliche gesprochen. Und wie ist dir privat gegangen, so in Berlin, in einer Stadt, die du kennt hast, aber nicht gut vorher und auch keinen Freundeskreis gehabt hast?
Ich habe es recht schwierig gefunden. Es war das erste Mal, dass ich eigentlich von der Schweiz weg bin. Ich war sonst nicht jemand, der gesagt hat, ich will unbedingt noch ins Ausland. Das ist einfach, es hat sich so ergeben und ich habe die Chance genutzt und habe gesagt, ja, ich mache es. Ich war dort schon auch mit meinem Mann zusammen gewesen. Wir führen eine gewisse Beziehung, die das auch zulässt, dass jeder auch machen kann, was er will. Also im Sinne von Karriere-wise. Und ich bin aber allein gegangen, weil er dort auch in einem anderen Land war. Und das ist schon schwierig gewesen, wenn du mit 39 als Nicht-Single in eine Stadt gehst. Und dann musst du irgendwie die Freunde suchen und du musst auch immer proaktiv sein. Die Welt hat ja nicht auf dich gewartet. Und wenn du irgendwie eine Freundin willst oder jemanden, wo du kannst gut Nacht essen, dann musst du als quasi Ausländer dich darum bemühen. Und das habe ich recht anstrengend gefunden. Und Berlin selber war jetzt nicht mega welcoming für mich. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie an die Elektropartys, wenn ich es vielleicht mit 22 gegangen wäre. Oder die Technoszene. Von dem her ist es etwas anderes, wenn du mit 20 in eine fremde Stadt gehst oder mit 40.
Ist also das, was man über Zürich auch oft sagt und irgendwie noch spannend, wenn man es dann mal selber erfährt, wie es sein kann.
Ja.
Du hast dich entschieden, dich selbstständig zu machen in Berlin. Wie ist aus dieser Idee ein echter Schritt geworden? Erzähl.
Eben, es hat so in Berlin den Moment gegeben, wo ich nicht gewusst habe, okay, wie geht es weiter. Mein Mann hat mir gesagt, dass er auf Bangladesch arbeiten. Ich war in Berlin auch nicht mehr ganz happy gewesen und habe dann eigentlich entschieden, dass ich ihn mal besuche, wo er gerade übergegangen ist. Und als ich dann in Bangladesch war, habe ich wie gemerkt, okay, das ist eigentlich ein Land, das mega viel hat und kann bieten. Und es würde eigentlich Sinn machen, dass ich wie mir jetzt überlege, was kann ich da rausnehmen, was vielleicht für Europa oder die Schweiz interessant sein könnte. Und dann hat es eigentlich angefangen mit IT, weil ich Leute in Bangladesch kennengelernt habe. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass viele Firmen auch mit Indern zusammenarbeiten. Die sind sehr gut in dem und natürlich einiges günstiger. Hey, und dann hat das so ein bisschen angefangen, obwohl ich keine Ahnung hatte von dieser Branche. Und ich dachte, why not? Ich starte das mal und bauen wir da mal etwas auf mit denen zwei, drei Jungs, die ich kennengelernt habe. Das hat sich dann aber auch alles nochmal verändert. Aber das ist so der erste Schritt eigentlich gewesen, wo ich dachte, okay, IT kann ich auf jeden Fall auf Europa bringen, mit dem Vorteil, dass ich wahrscheinlich 50% günstiger bin mit meinen Serviceleistungen.
Es klingt jetzt so einfach, aber vielleicht nochmal schnell zum Verständnis. Also, du hast deinen Mann in der Schweiz kennengelernt, er ist aber für einen grossen globalen Pharma-Konzern angestellt. Schon in verschiedenen Ländern gewesen und du hast gewusst, als nächstes steht Bangladesch an und du hast ja dort auch niemanden gekannt. Wo du ihn dann bist besuchen, bist mal zu ihm in die Wohnung, bist quasi der Gast gewesen, auch wenn du Frau gewesen bist von ihm und hast ja dort auch wieder müssen alles von null dir erarbeiten und du hast ja dort noch nicht gewusst, wie lange du bleibst.
Also zuerst bin ich ihn nur besuchen und das sind auch wirklich nur Ferien gewesen, zwei Wochen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich komme mal abchecken, wie das dort läuft, wie ich mich dort fühle, ob ich mir das vorstellen kann. Es ist schon noch mal etwas anderes, ob du jetzt irgendwie auf Berlin ziehst oder auf Dhaka in Bangladesch. Und ich habe es aber recht reingefühlt. Ich bin ja recht ein adventurous person und man hat dann gefunden, mal, das könnte etwas sein. Jemand von uns zwei muss einfach sich auch entscheiden für Beziehung. Und er hat das in dem Moment nicht mehr können, weil für ihn ist schon klar gewesen, er ist jetzt in Bangladesch und wird dort zwei, drei Jahre bleiben. Und ich bin nicht mehr ganz happy gewesen mit meinem Setup in Berlin und dann habe ich halt entschieden, okay, gut, komm.
Hast du nichts zu verlieren?
I step back.
Ja.
I'll do it. Ich gehe dort hin, lasse mich auf das Ganze einfach mal ein und ja, probiere etwas ganz Neues aus.
Und ich meine, IT-Szene, also du kommst aus einem ganz anderen Hintergrund. Ich erlebe dich jetzt nicht als Tech-Nerd, der am Abend noch
nicht
Softwares programmiert und wenn mein Laptop nicht mehr geht, kommst du vorbei. Es braucht ja noch Selbstbewusstsein, zu sagen, ich bin jetzt IT-Expertin.
Ja, also Expertin nenne ich mich jetzt natürlich nicht. Ich bin halt ein Mittelmensch. Ich bin halt vertrauenswürdig. Du kannst auch als Einzelperson kannst wahrscheinlich irgendeinen Inder finden, wenn du das wirklich willst. Aber dann weisst du halt wie nicht, du hast keine Ahnung, wer die Person ist, du hast keine Ahnung, wie das mit der Zahlung funktioniert. Du hast einfach, du bist ja dann einfach mit jemandem connected, der dir irgendetwas machen muss, wo du keine Ahnung hast. Und da habe ich halt wie das Potenzial gesehen, dass ich quasi für Schweizer oder europäische Kunden der Ansprechpartner bin, ihre Projekte entgegennehme und Ausführung ist natürlich in Bangladesch, das mache ich ja nicht. Das heisst, ich muss jetzt technisch gesehen nicht ein mega grosses Know-how haben.
Aber du bietest Website-Lösungen an und Backoffice-Lösungen für kleine Unternehmen.
Ja, genau. Also wir haben eigentlich gesagt, okay, wir bieten Branding an, wir bieten Websites an, wir bieten E-Commerce-Lösungen an, App-Entwicklungen, Marketplace-Entwicklungen. Und dann haben wir mal so ein bisschen geschaut, wo und was macht irgendwie Sinn. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, Branding, das ist jetzt nicht unsere Stärke, weil da gibt es einfach in der Schweiz sehr viele kreative Leute, die das einfach auch ein bisschen besser machen. Jetzt einfach das Logo erstellen können wir, aber ich denke, das ist nicht unsere Stärke. Dann jetzt einfach einen One-Pager machen, das kannst du im schlimmsten Fall auch noch selber, da braucht es uns wie auch nicht.
Das ist quasi eine Home-Seite, wo steht,
genau.
Das sind wir, das ist das Foto,
genau.
Das bieten wir.
Und da hat wahrscheinlich auch ein Freelancer, der das für 500 Franken macht. Und dann habe ich halt gemerkt, sobald es ein bisschen ins Technischere geht, vielleicht auch Templates in Kombination mit Plugins, dort sind wir natürlich dann gut und dort sind wir auch günstig. Also irgendein E-Commerce-Shop, der da 15'000 kostet, können wir halt irgendwie für 8 machen, blöd gesagt, also wirklich die Hälfte. Oder auch Marketplace haben wir jetzt letztens gemacht und dort sind wir auch fast 60-70% günstiger. Also das ist halt extrem und dort macht es auch Sinn. Aber es ist jetzt aktuell nicht der Fokus gewesen. Ich denke, wir können noch auf das andere Thema sprechen. Aber trotzdem ist das eigentlich so ein bisschen der Anfang gewesen von der Selbstständigkeit.
Dort hast du den Grundstein gelegt, hast ein neues Land und eine neue Kultur kennengelernt und bist jetzt aber wieder in Zürich.
Ja.
Dein Mann ist wieder auf Moskau. Ihr seid genau. Immer noch glücklich zusammen, aber das ist euer Modell. Du bist in Zürich. Warum?
Weil ich keine Lust hatte auf Moskau. Habe mir das irgendwie dort nicht vorstellen. Ich wäre gerne länger in Bangladesch geblieben. Und habe mich dann aber entschieden, oder wir haben uns entschieden, dass ich zurück auf Zürich gehe und von da aus arbeite, weil da auch meine Kunden sind und das einfach mehr Sinn gehabt. Also, als wenn ich jetzt in Moskau sitze und die Sprache nicht kann und auch nichts machen kann dort.
Ja, und auch die momentan Lage.
Und die momentane Situation. Und dann ist es auch kalt, irgendwie 60% vom Jahr. Und dann habe ich gefunden, nein, muss ich nicht haben.
Und bist zurück in Zürich und hast noch einen neuen Business-Zweig dazu genommen.
Genau. Das ist wieder so ein bisschen connected zu meinem Leben von vorher. Also quasi der Textilbereich. Und es hat angefangen mit einer Freundin, die mich gefragt hat, hey, kannst du nicht so Schuhsäckchen machen? Als ich in Bangladesch war. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, es gibt mega viel Textil da. Und es gibt viele Näherinnen und Näher in dem Land. Why not? Und dann habe ich das gemacht und es irgendwie geschafft, dass wir die Schuhsäckchen haben können nähen. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen, dass halt am Anfang so ein bisschen Friends of Friends mich angefragt haben für, hey, kannst du auch T-Shirts machen oder kannst du eine Serviette machen? Und das ist im Januar 25 gewesen. Und so hat sich das wirklich stetig jeden Monat weiterentwickelt. Ich habe dann dem auch einen Namen gegeben, dem Ganzen, und habe dann wirklich für kleine, mittlere Unternehmen Caps, Sweaters, alles, was irgendwie muss branded sein mit Print und Stitching, angefangen zu machen. Ich habe auch jemanden gefunden in Bangladesch, einen jungen Mann, der mich mal bedient hat in einem Local Store, wo ich gefragt habe, hey, kennst du irgendjemanden, der mir da helfen kann? Oder kannst du mir helfen? Und dann hat er angefangen, für mich zu arbeiten. Und mittlerweile arbeitet er 100% für mich. Und seine ganze Familie ist auch irgendwie ein Teil davon geworden. Und es ist eine mega schöne Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Also es ist nicht einfach irgendetwas irgendwo, sondern mit allem, was wir machen, unterstützen wir Leute, Familien, kleine Betriebe, und das gibt mir extrem viel Zufriedenheit.
Eine Mädchenschule unterstützt auch noch?
Genau, also es ist ein Slum-Projekt in Dhaka, wo wir einen Kindergarten neu aufgemacht haben. Ja, also es ist einfach irgendwie...
Zu dem werden wir ganze Podcast.
Genau. Machen.
Vielleicht tue dann, ich tue die Shownotes für die Leute, die es anschauen wollen.
Ja.
Es passt so zu dir. Eben, du erfindest dich immer wieder neu. Jetzt führst du deine eigene Firma, Merch Factory, und bist in Zürich, bist selbstständig, etwas eigentlich Neues. Was bedeutet heute Zufriedenheit im Beruf für dich? Bist du happier als vorher angestellt?
Ja, ich bin happier. Ich muss aber auch sagen, ich bin das erste Mal in Zürich als nicht Angestellte. Der Tag ist anders. Man ist allein. Also das ist etwas, was für mich ein bisschen Schattenseite ist. Neben dem, dass man halt sehr viel Freiheit hat. Aber ich stehe jeden Tag auf, ohne dass ich schon irgendwie nervös bin, weil ich weiss, dass ich eigentlich sonst alles hätte machen müssen. Ich kann meinen Tag so gestalten, wie ich will. Und ich weiss, dass meine Arbeit irgendwo durch etwas Schönes ist für den Kunden. Dass wir Upcycling machen von Deadstock. Also insofern nicht.
Das musst du schnell erklären, also recyceln.
Also in Bangladesch hat es ja sehr viele grosse Produktionen und die haben einen Ausschuss, die haben Restanzen von Fabrics, genau. Und wir kaufen keine fertigen Artikel, sondern wir gehen dann auf die Fabric Markets und kaufen die Ware dort ein und dann sie auch nähen lassen. Das heisst, einfach mit dem, was ich mache, unterstütze ich Leute und das gibt mir am Schluss des Tages wirklich viel mehr Zufriedenheit und Ruhe als vorher.
Ich nehme dich auch so wahr und ich freue mich so für dich. Es war ja wirklich ein mutiger Schritt gewesen. Und es bringt mich gerade ein bisschen so zum nächsten Thema. Umbruch mit 40.
Mhm.
Du hast dich ja für die Selbstständigkeit um die 40 um einen entschieden. Vor etwa 2 Jahren. Ja. Jetzt bist du 42. Und erzähl mal ein bisschen, was sind denn so für dich Veränderungen gewesen ab dem 40 werden?
Hey, es ist einfach etwas anderes plötzlich. Ich hatte wirklich so ein bisschen Respekt vor dem 40 werden. Es ist so ein bisschen die Hälfte vom Leben. Ich habe das Gefühl, man muss sich wirklich überlegen, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, die letzten 20 Jahre, funktioniert das noch? Macht mich das glücklich oder nicht? Wenn ich es ändern will, kann ich es jetzt noch ändern? Will ich vielleicht etwas Neues lernen? Eben, will ich mich selbstständig machen? Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Umbruch. 40 für mich gewesen, aber in einem positiven Sinn. Aber natürlich ist es auch verbunden mit noch körperlichen Veränderungen, was teilweise vielleicht das Ganze ein bisschen erschwert hat. Oder Entscheidungen eben auch, Kind oder kein Kind. Aber ich würde sagen, es ist am Schluss des Tages auch eine Chance, weil man kann quasi einfach ajustieren.
Mhm. Und wenn man die Kraft hat, du bist jemand, der das macht, du schaust immer, wie geht es mir, wo kann ich etwas drehen an einem Rädchen, was stimmt noch, was ist Ballast, den ich gehen lassen kann. So gesehen ist es eine Chance, aber es ist wahrscheinlich nicht für alle einfach zu merken, ich habe körperliche oder emotionale Veränderungen.
Ja, ich bin schon immer sehr reflektiert gewesen und ich glaube, ich habe mich immer sehr gut gespürt gehabt. Und wenn halt für mich etwas nicht mehr gepasst hat oder ich gemerkt habe, mein Körper gibt mir irgendwelche Signale, dass er nicht mehr ganz zufrieden ist mit dem, was ich mache, dann habe ich das sehr schnell versucht zu verstehen und dann natürlich zu verändern mit gewissen Massnahmen.
Ja, eben viele Frauen beschreiben, dass, so ein bisschen, dass sie rund um die 40 oder anfangs 40, Mitte 40 körperliche und emotionale Veränderungen spüren. Und das hat mit der Prämenopause zu tun. Ein Wort, das man im Moment oft hört, ist früher nicht so ein Begriff gewesen. Und es beschreibt eigentlich so die erste Phase der Wechseljahre.
Ja.
Wo die Hormonproduktion abnimmt. Und das kann zu Zyklusunregelmäßigkeit führen. Oder auch Stimmungsschwankungen. Der Körper verändert sich. Und du nimmst das wahr, hast du mir gesagt.
Ja, also aktuell extrem. Es hat sich einfach über die letzten 3 Jahre, würde ich sagen, auch kumuliert. Es hat wahrscheinlich so mit 39 angefangen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann würde ich sagen, ja, das sind eindeutige Anzeichen gewesen oder Symptome, wo eigentlich schon alles dazugehört hat, aber wo man irgendwie dann nicht versteht oder einfach denkt, ja, jetzt habe ich das. jetzt gehe ich zu dem Arzt und dann habe ich vielleicht das und dann gehe ich zu dem Arzt, wo ich Haarausfall und dann nehme ich irgendwie das Tablettchen und so. Und du tust irgendwie wie die einzelnen Sachen immer einzeln behandeln, aber du hast wie das Verständnis nicht, dass es wahrscheinlich alles zusammenhängt. Und was mich einfach jetzt gestört hat in dieser Phase, dass einem eigentlich da auch niemand wirklich hilft oder unterstützt oder eigentlich krass gesagt, man wird einfach nicht ernst genommen. So ein bisschen, ah nein, du weißt, wenn deine Blutwerte noch gut sind und ja deine Tage noch hast, dann musst du dir keine Gedanken machen. Dann ist vielleicht ein bisschen der Stress oder so. Das war so 80% von der Message, die ich gehört habe. Und es stimmt einfach nicht, weil du weißt, es ist nicht mehr, etwas stimmt nicht. Es ist nicht mehr so, wie ich mich irgendwie vielleicht vor 6-7 Jahren gefühlt habe. Es schleicht sich so ein bisschen ein, es fängt an, aber es sagt dann niemand, hey, wahrscheinlich bist du einfach schon ein bisschen früher als andere in die Phase reingerutscht.
Und es ist eben, glaube ich, noch gemein, weil es nicht einen ganz klaren wissenschaftlichen Test gibt. Man kann einen Hormonspiegel machen, wenn ich es richtig verstehe. Man kann vielleicht noch schauen, wie viel Anzahl Eier man noch hat. Mhm. Aber es gibt nicht einen klaren Test. Doch, du bist in der Prämenopause. Stimmt das?
Soweit ich weiss, ja. Eben, es ist bei mir auch immer ums Blut gegangen. Oder der Urin oder was auch immer getestet worden ist. Und wenn das nicht anzeigt, dann bist du quasi noch kein Kandidat. Aber was sind dann die Symptome, die trotzdem da sind? Also ich meine, bei mir hat es wirklich angefangen mit Anxiety, mit Haarausfall, mit Atemproblemen, mit Gewichtszunahme, mit so ein bisschen Brain Fog. Ich habe schon das Gefühl, mit mehr Schwitzen. Ich meine, das sind alles Sachen. Das ist, also was ist denn das? Das ist ja etwas anderes als vorher.
Mhm. Und früher hat man sich mehr eben um Menopause gekümmert, wo dann die letzte Mens ist quasi, so die Zeit um das herum. Aber wie lang der Übergang ist, das ist eigentlich, ja, sehr individuell. Und man ist erst jetzt dran, das wirklich zu erforschen.
Ja, und einfach vielleicht auch präventiv Frauen ab 35 zu informieren und zu sagen, hey, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass die Phase vielleicht schon mit 6, 7, 8, 39 eintritt, dass du gewisse Symptome hast. Das könnte ein Symptom sein. Und einfach, dass es weisst, dass das gibt, das ist nicht schlimm. Aber von dem wird dir nichts gesagt, sondern es geht nur immer um die Resultate im Blut oder im Urin. Und ja, du bist oder du bist nicht.
Und was hat es bei dir, was waren die Aussagen auf die Tests?
Bei mir hat auch nichts angezeigt. Also rein, wenn man nach den Tests geht, bin ich nicht in dieser Phase. Aber ich habe mich wirklich so fest jetzt mit dem auseinandergesetzt, die letzten paar Monate, und habe das alles jetzt verstanden, wie das alles zusammenhängt. Und es hat mich auch wahnsinnig interessiert und ich habe viel Zeit in das investiert. Und es geht mir viel besser. Ich bin jetzt seit 2 Monaten dran, die Veränderungen zu leben, mit anderen Supplements, mit anderen Trainingseinheiten, mit anderen Routinen, mit anderer Ernährung. Und ich fühle mich 80% besser.
Das hast du dich selber ein bisschen herausgefunden. Und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Tipps, die jetzt dir geholfen haben in dieser Zeit?
Also für mich ist der Verzicht auf Alkohol eine grosse Veränderung. Dann einfach sich weniger stressen lassen oder auch einfach sagen, hey, nein, jetzt mache ich zuerst das und dann das, weil ich bin jemand gewesen, jetzt hole ich noch schnell das und dann gehe ich noch dort und irgendwie habe ich das immer als normal empfunden, aber mein Körper ist so, mach mal schnell eine Pause. Und ich glaube wirklich so einfach am Tag mehr Pause einsetzen, das Training nicht auf Cardio ausrichten, sondern wirklich mehr auf Muskelaufbau. Und die Ernährung. Also ich habe mich so oft einfach unwohl gefühlt nach dem Essen, keine gute Verdauung gehabt. Und mit dieser Umstellung, die ich gemacht habe, ist das alles weg. Also ich fühle mich nach jedem Essen normal, so wie es sein sollte. Ich kann jeden Tag irgendwie aufs WC und es fügt sich einfach. Also es ist nicht nur eine Schraube, es sind etwa 6-7 Schrauben, die du drehen musst. Und dann musst dem ganzen Zeit geben, weil wenn du das Gefühl hast, nach 2 Wochen ist alles wieder gut oder es ist das Tablettchen und dann ist auch alles gut, das ist nicht. Du musst wirklich 2-3 Monate all dem Zeit geben, dass dein Körper dir wieder vertraut und dann kann loslassen und den neuen Weg kann gehen.
die Zeit eben so ab 39 hat nicht nur die körperlichen Veränderungen mit sich gebracht, sondern auch einen grossen Entscheid. Du hast heute kein Kind mit 42. Ist das ein klarer Entscheid gewesen oder ein Prozess? Wie würdest du das sagen?
Ja, ich glaube, es ist ein Prozess, wie wahrscheinlich sowieso für alle Frauen. Er fängt irgendwo mit 30 an und wird immer ein bisschen aktueller, je älter das du wirst oder je mehr das gegen die 40 gehst. Für mich war so ein eine Phase zwischen 35 und 40 gewesen, wo es so ein omnipräsent war. Wobei ich eigentlich schon immer gewusst habe, dass ich es eher nicht will. Also ich habe so für mich immer mit Prozent gearbeitet. Wo stehe ich? Ich glaube, ab 30 war es so gewesen, vielleicht 50-50. Und dann ist es so 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. Und dann hast du es wie geschafft. Dann ist wie so, ich bin irgendwann am Morgen aufgestanden, glaube so mit 41. Und dann habe ich wie gewusst, oh, ich glaube, ich bin released. Ich glaube, ich habe wie, ich habe den Peak erreicht. Und jetzt ist gut.
Und wie bist du uns aus dem Tunnel gekommen? Mit welcher Einsicht? Es gibt kein Kind.
Ja.
Aber ich glaube, nicht alle können das so definitiv abschließend am Morgen für sich bestimmen. Was hat dich zu dem Entscheid geführt, dass du das Leben ohne Kind führen
willst? Ich habe es halt auch viel gesehen. Also Freundinnen von mir haben ja auch Kinder, du hast auch Kinder. Ich bin auch Gotti von einem Bub und ich habe das immer herzig gefunden. Aber es hat mich nie wirklich mega attached, sodass ich auch können sagen, hey, ich will das auch. Ich will das in meinem Leben haben oder ich brauche das oder ich glaube, es macht mich glücklich mit einem Kind. Ich will den Familiengedanken. Es ist einfach, es hat einfach nie ganz gelungen.
Und wie bist du aufgewachsen als Mädchen? Hast du dich gesehen, oh, ich habe dann mal 2, 3 Kinder und ich werde mal Mami? Oder hast du es auch früher nicht gehabt, das Gefühl?
Nein, ich habe so vielleicht das klassische Familienbild habe ich so nie in meinem Kopf gehabt. Ich selber bin ein Einzelkind gewesen. Von dem her bin ich auch nicht in einer grossen Familie aufgewachsen. Das hat vielleicht nochmal meine Sicht ein bisschen verändert. Und ich bin auch immer gerne allein gewesen. Ich habe kein Problem gehabt mit dem Alleinsein. Ich bin allein in die Ferien, ich kann allein ins Kino, ich kann allein irgendwie einen Sport machen, ich kann allein irgendwie reisen, ist alles, das geht alles. Und darum habe ich nie so krass irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche jemanden oder ich brauche Kind oder ich brauche eine Familie, um durchs Leben zu gehen.
Das leuchtet mir ein und das klingt gleichzeitig sehr rational. Hast du nie so die emotionale, die man nicht erklären kann, emotionale Sehnsucht gehabt, mit dem Mann, den du liebst, so eine kleine Angela zu haben? Ja, einfach so.
Nein, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich habe wirklich das Bedürfnis, mit meinem Partner alt zu werden. Das ist mir 10-mal wichtiger, dass ich einfach hoffe, dass wir, bis es einfach fertig ist, zusammen können leben, können das Leben geniessen, können frei sein, können reisen, können Entscheidungen treffen. Und dass wir vielleicht auch zusammen im Altersheim sind. Den Gedanken habe ich mehr in meinem Kopf als, kommt mich eigentlich mein Kind im Altersheim besuchen oder nicht.
Mhm. Und es klingt ja herrlich. Ich meine, eben, ihr könnt heute entscheiden, komm morgen, gehen wir in die Ferien, ist nicht frei und wollen das für immer bleiben. Und es klingt für mich herrlich, ausser man hat eben das Gefühl von, es fehlt etwas, was du vielleicht gar nicht kannst steuern. So, hätte ich zählen, wie wäre ich echt als Mutter, was hätten wir echt für ein Kind, weißt du, so, das hast du können abschliessen.
Ich glaube, dass es 1% gibt, wo immer bleibt. Mein Gott, aber was ist 1-2%?
1-2% von was wäre, wenn?
Genau.
Wie wäre es gewesen?
Ist okay. Wenn es natürlich 40-50% ist, wenn einem das so fest beschäftigt, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung gewesen, um auf Kind zu verzichten. Aber wenn es jetzt ein bisschen immer noch ab und zu vielleicht aufflackert, wo ich denke, es wäre eigentlich ein Herz gewesen oder so, ich glaube, dann kann ich das einfach auch zulassen und annehmen und sagen, okay, ja, fair. Ich kann es nicht wählen, aber trotzdem ist noch etwas da, wo das wahrscheinlich auch einfach als Frau und als Mensch die Gefühle, die Emotionen ab und zu aufkommen lässt. Und ich nehme sie einfach an. Ich tue sie nicht werten, ich tue sie nicht erzwingen oder sagen, nein, ich will die Gedanken nicht alle, sondern es ist einfach ein Teil von meinem Leben und es gehört einfach dazu, dass 1-2% vielleicht ab und zu aufkommen.
Ich glaube, es hilft auch, dass du und dein Mann euch einig sind. Kann ich mir vorstellen. Wenn jemand will, der andere nicht, das stelle ich mir schwierig vor. Und ich glaube, ihr habt schnell einen Konsens gefunden, dass es so sein soll. Das hilft wahrscheinlich auch noch.
Ja, ich glaube, das ist sicher einfacher, wenn beide ein bisschen im gleichen Boot sitzen, als wenn jemand von beiden ganz etwas anderes will.
Und trotzdem, eben die Zeit, die du sagst, mit 35 hat so angefangen. Und ich finde es schon extrem, ich sehe es auch in meinem Umfeld, bei meinen Freundinnen, die einen entscheiden sich für Kind, haben schon Kind, haben mehrere Kinder, werden leicht schwanger. Die anderen entscheiden sich für Kind, werden nicht so einfach schwanger. Andere können freiwillig entscheiden, ich möchte keine, obwohl es klappen würde. Es ist ja auch noch, es ist irgendwie auch noch die Biologie, die drin spielt. Und ich finde es schon einen brutalen Prozess zu wissen, jetzt habe ich noch so und so lange Zeit. Gerade als Frau, und nachher ist es sowieso erledigt.
Ja, aber das eben, weil man sich ja eigentlich schon über Jahre mit dem Thema auseinandersetzt, ist es dann einfach auch gut über 40. Also es hört dann wirklich irgendwann auch auf, dass man das
vielleicht Kreise im Kopf.
Ja, und es gibt ja noch den Weg von einer Adoption. Und es gibt ja auch noch Wege, wenn man jetzt mit 43 unbedingt eben am Morgen aufsteht und sagt, hey, nein, shit, es war alles verkehrt gewesen und es war falsch gewesen, ich habe mich total geirrt. Dann gibt es ja auch noch Wege, wo man gehen kann.
Wie reagiert so dein Umfeld auf deinen Lebensweg, gerade als Frau ohne Kind?
Hey, ganz normal. Also ich habe mich ja das auch gefragt, so mit 30 oder mit 35, ja, shit, wenn dann irgendwie alle fragen, ja, und wieso hast du kein Kind oder haben wir schon Kind? Weil mir das auch andere Leute gesagt haben, dass es irgendwann einfach oft gefragt wird. Aber es ist irgendwie gar nie so gewesen. Also ich bin wirklich, glaube nicht einmal so ein bisschen unangenehm gefragt worden. Aber ich gehe auch sehr offen mit dem Thema um. Also wenn ich jetzt merke, ein Gespräch geht vielleicht in die Richtung, dann sage ich auch, ich und mein Mann haben kein Kind wollen. Oder wir haben kein Kind. Und dann ist es irgendwie erledigt. Also ich habe wirklich keine negative Erfahrungen gemacht.
Jetzt kommen wir dann schon ein bisschen zum Abschluss des Gesprächs. Es war so spannend gewesen und wir haben vieles angeschnitten. Angela, was bedeutet für dich heute ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben. Ich glaube, dass ich wirklich meine Ruhe gefunden habe, meine Zufriedenheit gefunden habe, dass ich nicht mehr so getrieben bin von, ich sollte das erreichen, ich will das verdienen. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Ich habe irgendwie weniger Angst. Ich weiss, was ich kann, ich weiss, wer ich bin und das gibt mir irgendwie Zufriedenheit und jeden Tag wie soll ich sagen, einfach, ja, habe ich mehr Ruhe, mehr gesättelt. Ich bin nicht mehr, vielleicht bin ich früher suchend gewesen. Ich habe mich wie gefunden.
Was würdest du dem 30-jährigen Ich sagen, wenn sie in die Zukunft schaut?
Macht er wirklich nicht so viel Gedanken, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen salopp, aber es ist wirklich so, weil das Leben hat wie seine eigenen Regeln. Kann sein, dass sich plötzlich alles ändert, wo man denkt, das würde nie eintreffen. Und ich habe mich wirklich immer sehr gut mit dem Universum verstanden. Ich habe auch gemerkt, dass ich mich irgendwie einfach darauf verlassen kann, dass ich mir selber kann vertrauen kann, dass, wenn ich etwas entscheide, dass es dann schon gut kommt. Und dass ich die Sachen auch einfach treiben lassen, dass gewisse Sachen dann sich so fügen, wie sie sein müssen. Und ich glaube, das würde ich mir selber nochmal sagen, lass es einfach auf dich zukommen und gib allem Raum, du nicht erzwingen. Ja.
Wir kommen schon zu unseren schnellen Abschlussfragen. Stadt oder Natur?
Natur.
Struktur oder Freiheit?
Freiheit.
Wenn du nur noch ein Outfit tragen darfst, du als Expertin, was wär's?
Es ist wirklich relativ simpel. Es ist wirklich ein Levi's Jeans, ein weisses T-Shirt und, glaube ich, kannst du mir Pulli.
Ich mache auch gerade Pulli. Aber bei mir ist es ein schwarzes T-Shirt und ein schwarzer Body.
Okay.
Wo shoppst du am allerliebsten?
Around the world.
Das ist schön für dich.
Ja. Ich habe keinen spezifischen Brand oder einen spezifischen Ort oder Laden. Ich schnappe mir die Sachen dort, wo ich es sehe.
Hast du die Augen offen?
Ja.
Gut. Was glaubst du, kommt nach dem Tod?
Uff. Ich glaube wirklich, dass nichts kommt. So traurig, dass es jetzt vielleicht tönt.
Aus die Maus.
Aber wenn fertig ist, ist fertig.
Was findest du Schwierigste am Leben ohne Kind?
Nichts.
Komm jetzt.
Das klingt jetzt auch so einfach gesagt, aber tatsächlich ist es einfach ein Wort, nichts.
Weil du dich gedanklich und emotional an den Ort gebracht hast, dass es heute stimmt.
Ja, wahrscheinlich.
Was ist das Beste am Leben ohne Kind?
Unsere Freiheit. Ruhe.
Also
ich mir selber können sein. Ich und mein Mann, die durchs Leben gehen. Und einfach genau jeden Tag können entscheiden, wie wir und wo wir das Leben wollen führen.
Ich finde es so schön. Und eben, wer weiss, wie wir sind im Alter und ob mich meine Kinder gerne besuchen, nur weil ich Kinder habe, zwei, bald sind es drei, ob die Lust haben, am Sonntag heimzugehen. Das wissen wir ja alles auch noch nicht. Also,
vielleicht besuche ich dich, ja.
Vielleicht besuchst du mich.
Oder du mich.
Vielleicht. Meine Kinder haben dich ja mega gerne.
Ja.
Sie sagen dann nicht Angela, sie sagen Angela.
Genau.
Also von dem her, wir schauen einfach, wie es kommt.
Wir schauen einfach. Es kommt immer so, wie es kommt. Darauf vertrauen und einfach, ich glaube, positiv durchs Leben gehen.
Und Freundinnen haben.
Und Freundinnen haben.
Danke, bist du da gewesen.
Danke dir.
Ja, ich konnte heute wieder viel mitnehmen aus dem Gespräch mit der Angela. Es war eine Bereicherung, wie fest sie einem reinlässt in ihre Gefühlswelt und das auf eine sehr rationale und ruhige Art kann erklären, wie sie grosse Entscheidungen in ihrem Leben gefällt hat. Und was ich mitnehme, ist die Erinnerung daran, dass man Sachen verändern kann, wenn man nicht mehr zufrieden ist, dass man nicht still das aushalten muss, sondern man Sachen kann anpacken kann. Aber auch, dass es vielleicht nicht immer perfekte Entscheidungen gibt. Aber, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu fällen und nachher nicht mit denen zu hadern. Und in dem ist Angela wirklich Weltmeisterin. Sie ist jemand, der vorne schaut, der das Beste aus jeder Situation macht. Sie ist so eine zufriedene Frau. Und wenn sie rum ist, hat man das Gefühl, es gibt kein Problem, das man nicht lösen kann. Und das ist etwas, das extrem inspirierend ist für mich. Ich möchte euch fest danken fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder, zum Hören, was sie sagt.